Ich weiß nicht, wie es euch jetzt so in den letzten Tagen und 14 Tagen ging. Wir haben mal zusammengesessen, ich weiß gar nicht mehr genau mit wem, aber wir haben uns unterhalten über einige aktuelle Dinge, ja, wie zum Beispiel diese Erdbebenkatastrophe da in der Türkei und Syrien. Das hat uns bewegt und mit dem Ukraine-Krieg und so, dass sich ja jetzt am Freitag dann ein Jahr sozusagen also jährt, ne, dieser Beginn dieses Krieges. Und ja, das macht uns zu schaffen. Ja, das bewegt uns. 41.000 Tote inzwischen. Ja, das hat sich ja dann immer wieder erhöht. Ich weiß nicht, das geht ja nicht an einem vorbei. Und wir haben uns so unterhalten, also waren unsere Geschwister da auch zusammen und kamen dann drauf, dass wir ja eigentlich etwas haben, ein unersetzliches Hilfsmittel haben, was wir da einbringen können, ja, so als Kinder Gottes. Welches könnte das sein? Das Gebet, ne? Wir haben es heute schon ein paar Mal erwähnt, ja, dass das wirklich auch für uns eine Möglichkeit ist, wenn wir schon nicht selber da helfen können, das doch Gott hinzulegen. Und so viel bewegt uns da, wo wir und vielleicht andere Menschen auch Hilfe benötigen. Und was für ein Vorrecht ist es da, auch Gott das sagen zu dürfen, ja, mit dieser Not, mit diesen Fragen auch zu Gott gehen zu können und ihm um Hilfe zu bitten. Ist doch schön, oder? Und mir hat im Gespräch dann noch sehr geholfen, ich bin gerade mit diesem Thema auch beschäftigt, weil wir als Gemeinde uns ja auch mit diesem Thema beschäftigen. Ja, wenn ihr euch noch erinnert, dass wir zusammen Hilfe und Orientierung beziehen aus der Verbindung zu Jesus, also was ja auch viel mit Gebet zu tun hat, und uns damit auseinandersetzen. Und so kamen wir, wie meistens bei dieser Frage, wenn es um Gebet geht, darauf zu sprechen, dass in Gebet und Gebetserhörung da auch immer eine gewisse Spannung liegt. Ja, ich meine, darf ich mal fragen, wer hat schon mal erlebt, dass er Gott um etwas gebeten hat, ja, dass er im Gebet war und das Erbetene trat dann auch ein, Gott hat es geschenkt. Hat das schon mal jemand erlebt? Ja, das ist doch erfreulich, wenn das doch recht viele sind. Und hat es schon mal jemand erlebt, dass man um was gebeten hat, ja, und vor Gott getreten ist und es ist nicht eingetreten, jedenfalls nicht so, dass man es merkt, ne? Auch das gehört ja dazu. Und das ist so die Spannung, von der ich rede, ja, beim Thema Gebet. Und ich muss gleich sagen, in aller Tiefe und Breite und Endgültigkeit werde ich das auch heute Morgen nicht endgültig beantworten können, ja, diese Spannung nicht aufheben können. Aber ich kann es versuchen, ein Stück hineinzukommen. Jedenfalls kamen wir dann in dem erwähnten Gespräch, von dem ich berichtet habe, auf das Versprechen von Jesus. Ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen wird er euch geben. Kennt ihr den Vers, diese Zusage? Ja? Johannes 16, Vers 23 ist das. Steht drin, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen wird er euch geben. Wie ist das nun? Ja, steht Jesus zu diesem Versprechen, zu dieser Zusage oder nicht? Das heißt ja auch immer, wenn ich ein Gebet beende im Namen Jesu, ja, dann müsste doch die Erfüllung eintreffen, oder? Könnte man so verstehen, ne? Da bin ich ein bisschen hängen geblieben, auch in Gedanken, das hat mich beschäftigt. Und die Frage, ne, reicht das, also diese Worte im Namen Jesu, formelhaft an ein Gebet anzuhängen? Ja, und das klappt dann, egal worum es geht. Ja, ob ich für den Hunger in der Welt bitte oder darum, ja, dass mein Nachbarn der Blitz auf der Toilette trifft, weil er seine Musik immer so laut macht. Wie ist das? Im Namen Jesu, ja, so steht es da, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und ich denke, dass das für uns heute wohl eine andere Bedeutung und Tiefe hat als für die Menschen zur Zeit Jesu, ja, diesen Namen Jesu. Heute ist ein Name ja nur eine austauschbare Bezeichnung für jemanden, ja, den wir kennen, den wir ansprechen wollen, den wir von anderen unterscheiden können, Namen, Spitznamen, ja, Künstlernamen. Ist wechselhaft, also auszuwechseln und selber zu wählen. Das Verständnis des Namens war damals in der Antike aber ein ganz anderer als bei uns heute. Ja, in ihm spiegelte sich das Wesen und die Einmaligkeit einer Person wider. Ja, also mit dem Namen sprach man das Wesen und die Einmaligkeit einer Person an und aus. Wenn man den Namen einer Person aussprach, dann nahm man die Vollmacht dieser Person in Anspruch. Ja, man hat in der Antike manchmal das Phänomen, dass manche ihren Namen gar nicht so gesagt haben, um sozusagen das nicht zu gefährden. Ja, man nahm das Wesen und die Vollmacht dieser Person in Anspruch, wenn man diesen Namen gebrauchte. Ja, das ging dann mit seinen Absichten und Wünschen einher. Also sollte dieser Name auch nur gebraucht werden, wenn der Träger dieses Namens mit dem Inhalt des im Zusammenhang Gesagten übereinstimmt. Ja, wenn das also auch mit dem übereinstimmt, was der Träger dieses Namens auch will. Ansonsten war es keine Vollmacht, sondern Anmaßung. Wir haben das ja bei dieser Geschichte mit den Söhnen des Hohenpriesters aus der Apostelgeschichte, ja, die da im Namen Jesus irgendwas gesagt haben, und das ging richtig schief. Das klingt in dem Parallelvers an, den Johannes im Kapitel 15 überliefert, zu diesem Versprechen, das Jesus gegeben hat. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. In mir bleiben, ja, meine Worte in euch, dann, da gibt es einen Zusammenhang. Da spürt man das, ne, diesen Zusammenhang von Vollmacht und Namen. Und wo dann auch Gebetserhörung zugesagt ist, wenn ich oder wir mit unseren Bitten und Anliegen im Wesen und Willen Jesu sind, also eine gewisse Voraussetzung, bin ich im Wesen und Willen Jesu, um in seinem Namen auch etwas den Vater zu bitten. Die Frage ist, wie ist der? Kann man das rauskriegen? Ja, wo hat das Jesus gesagt? Mir ist ein Hinweis von Paulus aufgefallen, den er dazu an seinen Schüler Timotheus schreibt. Der war ja nun in Ephesus zurückgeblieben. Ja, Paulus ist weitergezogen. Timotheus sollte also in der Gemeinde Ephesus die Leiter dort unterstützen, sie begleiten und brauchte dazu entsprechende Tipps. Und einer davon steht im 1. Timotheusbrief im Kapitel 2. Und ich lese euch mit euch mal die Verse 1 bis 10 aus diesem 1. Timotheus 2. Kann nur einladen, also das mit aufzuschlagen, wer eine Bibel dabei hat. Und ich lese es jetzt hier mal nach der Hoffnung für alle, würde mich aber in der Auslegung ein bisschen an der Elberfelder orientieren. Also 1. Timotheus ab Vers 1. Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Betet für alle Menschen, bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. So soll es sein und so gefällt es Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld hingegeben, um uns alle aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Diese Botschaft soll nun verkündet werden, denn die Zeit, die Gott festgelegt hat, ist gekommen. Und mich hat Gott zu seinem Apostel und Botschafter berufen. Das ist die Wahrheit, ich lüge nicht. Ich soll die Nichtjuden im Glauben unterweisen und ihnen Gottes Wahrheit verkünden. Ich will, dass die Männer in allen Gemeinden so beten, wie es Gott gefällt, ohne Groll gegen jemanden zu hegen oder im Streit zu leben. Die Frauen sollen unauffällig und schlicht gekleidet zum Gottesdienst kommen. Sie sollen sich weder durch besondere Frisuren noch durch Goldschmuck, Perlen oder teure Kleider hervortun. Der wahre Schmuck der Frauen ist es, Gutes zu tun. Damit zeigen sie, dass sie Gott lieben und ehren. Soweit dieser Text, dieser Tipp, ja, das, was Paulus also an Timotheus schreibt. Und das große Thema dieses Abschnittes ist die Anweisung des Paulus zum Gemeindegebet. Ja, wenn die Gemeinde zusammenkommt zum Beten, worum es eigentlich geht. Und das ist also ein Teil der Bestimmung der Gemeindeordnung, ja, die Paulus nochmal im Kapitel 2 und 3 dieses 1. Timotheusbriefes da entfaltet. Für die Gemeinde Ephesus gehört dazu. Die Gemeinde in Ephesus, die hat also ihre Anfangsjahre hinter sich, ungefähr 20, 25 Jahre alt seit der Gründung. Die Begeisterung und Spontanität der ersten Jahre war so ein bisschen einem gewissen Alltag gewichen. Und das will ich auch gar nicht jetzt abwerten oder so, das ist ja gut. Ja, aber es haben sich offensichtlich auch einige Dinge eingeschlichen, die der Gemeinschaft untereinander und der Gemeinschaft mit Jesus abträglich geworden sind, ja, wo es ein paar Verwerfungen gab. Und darauf geht Paulus im Kapitel 1 ein, ja, also was diesem Text direkt vorgeht. Und ich möchte es mal bloß mal kurz erwähnen, weil die Klärung dieser Punkte wichtig ist, um zu verstehen, warum Paulus hier also diese Anweisungen in Kapitel 2 gibt für das Gebet der Gemeinde, damit es sich mit Kraft vor Gott erheben kann. Und das Erste ist, dass in der Gemeinde in Ephesus offensichtlich Streit herrschte, Unfrieden herrschte. Ja, es ging da wohl um irgendwelche Irrlehren, da waren also Lehrer gekommen, haben irgendwas erzählt, um Gesetz müsste man halten und all diese Dinge. Ja, und da gab es also Streit in der Gemeinde, was wäre jetzt richtig und was müsste man tun. Und Paulus weist also Timotheus an, die Irrlehrer zurechtzuweisen, die verführten Gläubigen zu erinnern, worum es eigentlich geht. Nämlich um die Liebe, die Gott aus Gnade erwiesen hat, indem er uns gerettet hat. Das soll man nicht aus dem Blickpunkt verlieren. Ja, und um die Liebe untereinander, die den Streit nicht erträgt und nicht will, ja, und das auch ein schlechtes Bild gibt. Denn die Gemeinschaft in Ephesus und auch heute soll durch die Liebe Gottes geprägt sein. Ich will den Punkt jetzt nicht weiter ausführen, nur mal kurz hinweisen, alle Lehre, ja, die es so gibt, auch heute strömt ja ganz viel auf uns ein, ne, über Internet und irgendwelche Bücher, irgendwas, ne, will also in der Gemeinde geprüft werden. Das sagt Paulus, prüft das anhand des Evangeliums, das ich euch gegeben habe. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Ja, also alles muss in der Gemeinde geprüft werden, muss man sich drüber unterhalten. Es war offensichtlich damals so üblich, dass da also die lehrfähigen Brüder, die also eine Lehrberufung hatten, dann immer mal zusammenkamen, das besprochen haben, sie miteinander gebetet haben, ja, und das nachher auch festgelegt haben und durch liebevolle Ermahnung alles abgetan haben, was dann die Liebe hindert. Das ist das eine, ja, also Unfrieden in der Gemeinde. Das zweite, dass durch diese ganze Streiterei eigentlich die Hauptsache in den Hintergrund getreten ist, nämlich das Lob Gottes, die Proklamation seiner Größe und Liebe und die Tatsache, dass Christus sein Leben gab, um Menschen zu retten. Das ist irgendwie durch den Streit völlig in den Hintergrund getreten. Damit haben sie sich gar nicht mehr beschäftigt, haben sich nur miteinander bekappelt. Ja, es ist aber die Aufgabe der Gemeinde in dieser Welt, ja, ihren Herrn auch zu verkündigen, ja, durch ihr Leben und durch ihr Wort. Und das darf nicht vergessen werden. Also Einheit und Gesundung in diesen Punkten, ja, die Liebe untereinander und das Lob Gottes in der Welt, bereiten also den Boden, auf dem das Gebet der Gemeinde fruchtbar sein wird. Das kann man ja mal im Hinterkopf haben. Einheit und das Liebe und Liebe untereinander und das Lob Gottes in der Welt machen das Gebet der Gemeinde fruchtbar. Und das sollten auch wir darauf achten und anstreben. Ja, nachdem Paulus das angesprochen hat, gesagt, diese Dinge müssen geklärt werden, ja, und Timotheus war da verantwortlich dafür, kommt er also jetzt zu einem Punkt, ja, informiert also Paulus den Timotheus über drei Aspekte, die für das Gebet der Gemeinde ganz wesentlich sind. Drei Punkte, was sagt, das ist wichtig für euer gemeinsames Gebet. Erstens, was die Gemeinde beten soll. Ja, was ist der Inhalt? Ja, worum geht's? Auf welcher Grundlage die Gemeinde beten soll? Was macht sie überhaupt fähig dazu? Ja, warum wir das können? Und das Dritte, welche Gesinnung dazu erforderlich ist, miteinander zu beten, dass es erhörlich wird. Ich weiß nicht, wer den Text jetzt vor sich hat. Hoffe ich mal, ja, also in der Elberfelder ist das so schön beschrieben. Das ist wahrscheinlich nicht ganz überraschend, was Paulus der Gemeinde, Timotheus in der Gemeinde Ephesus und uns darüber sagt, welche Schwerpunkte, ja, ihr Gebet, das Gebet der Gemeinde haben soll. Ja, also in der Elberfelder, da steht das so schön, Flehen und Gebete und Fürbitten und Danksagungen. Das soll sein, was die Gemeinde machen soll im Gebet. Flehen, Gebete, Fürbitten und Danksagungen. Da hätte man drauf kommen können, oder? Das ist jetzt nicht überraschend. Ich habe es hier nochmal aufgeschrieben. Ja, also so, wie gesagt, so steht es im Grundtext drin. Und das machen wir doch auch, oder? Wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, ja, also wer auch immer kommt, also wenn wir gemeinsame Gebetszeiten haben, dann machen wir das doch, ne? Wir flehen darum, dass wir bewahrt werden vor der Verfolgung und der Bedrängnis. Wir beten dafür, dass wir gesund bleiben oder gesund werden. Ja, wir bitten für unsere verfolgten Geschwister und wir danken Gott für alles, was er uns Gutes tut. Oder? Ja, vielleicht habe ich es ein bisschen übertrieben. Ja, wenn wir ehrlich sind, beschäftigen uns die Dinge im Gebet am meisten, die uns betreffen. Ja, unsere Verfolgung, unsere Not, unsere Bedrängnis, unsere Krankheiten und Gesundheiten und so weiter. Und die Gefahr besteht bei allem guten Willen, dass wir uns um uns selbst drehen, dass wir vor Gott sind und sagen, oh Herr, hilf uns doch. Und Paulus lenkt uns mit einem kleinen Zusatz hier in diesem Abschnitt in eine andere Richtung. Was steht denn da, für wen wir flehen, bitten, beten und danken sollen? Wir hatten Text noch vor sich, was steht da? Für wen sollen wir flehen, bitten und so? Bitte? Ja, auch, ja. Aber es geht noch ein bisschen umfassender. Eigentlich steht da für alle Menschen. Wir sollen für alle Menschen flehen und bitten und fürbitten und Dank sagen. Für alle Menschen. Habe ich ja. So, für alle Menschen, ja. Das ist ein wichtiger Aspekt, den wir uns in der nächsten Zeit auch ein Stück widmen wollen als Gemeinde. Ja, wir sind ja dabei, auch zu schauen, wie sind wir als Gemeinde auch aufgestellt. Wir haben uns in dem ersten Teil mit dem Benno Pratz unterhalten. Ja, wie ist unsere Verbindung zu Jesus? Ja, wie ist unsere Orientierung, unsere Kraft? Kommt sie von ihm? Und wollen dann uns jetzt bald dem zweiten Punkt auch zuwenden, ja, den Blick nach außen zu richten. Ja, nicht immer nur auf uns selber, sondern nach außen zu richten. Worum geht es eigentlich? Ja, die Menschen in den Blick zu bekommen, die Gott so am Herzen liegen. Denkt mal an Jona, das ist immer so ein Problem, ja, wo der unter seinem Rizinus da sitzt und wie schlecht es ihm geht. Und Gott sagt, Mensch, die ganzen Leute dort in der Stadt, ich habe die so lieb und dich kümmert es gar nicht. Den Blick nach außen zu bekommen, Gott liegen die Menschen am Herzen, die ihn nicht kennt. Er gab seinen Sohn für sie hin, ja nicht nur für uns, sondern ja für alle Menschen, ja vor allen Dingen, die ihn noch nicht kennen. Und ihnen soll unsere Sorge gelten, sie wollen wir Gott hinlegen, ja, ihnen soll unsere Aufmerksamkeit dienen. Und dazu zählt natürlich auch Danksagung und Fürbitte für allen, die das aus Unkenntnis, weil sie Gott gar nicht kennen, gar nicht können. Ja, das ist unsere Aufgabe, für sie zu danken und zu bitten und zu flehen. Und dann natürlich auch für die Könige und Hoheitsträger, so wie es hier im Text steht. Ja, also Paulus erwähnt sie in besonderer Weise für Könige. Ja, und Fürsten und so. Ich habe mich gefragt, warum schreibt er das so explizit? Ja, ich denke nicht, weil sie besonders wichtig wären, ja, sondern oh, wir wollen unbedingt irgendwelche großen Politiker in der Gemeinde haben oder irgend sowas. Ja, sondern so nehme ich das an, als im Zusammenhang, in dem die Gemeinde in Ephesus damals auch stand, da wissen wir ja einiges darüber, Offenbarung und so, weil sie, denke ich mal, ein besonderes Feindbild damals darstellten. Ja, von ihnen ging Gefahr aus. Ja, das war die Zeit der beginnenden Verfolgung, ja, Kaiserkult und so weiter. Und wahrscheinlich ist es so, dass also Könige und Hoheitsträger besonderes Feindbild darstellten. Auch wir sollen ja für unsere Feinde beten, oder? Kennt ihr das? Jesus sagt, ja, betet für eure Feinde. Und wir sollen sie nicht bekämpfen, sondern sie segnen und für sie beten. Und ihnen auch nicht die Pest an den Hals wünschen und sagen, Hauptsache, wir haben mit denen nichts zu tun. Ja, sondern sie vor Gott bringen. Sie brauchen, wie jeder andere Mensch auch, die Leitung und Führung Gottes, damit für ihren Dienst, ja, damit sie es zum Wohle aller tun können. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde, als Priesterschaft, als priesterliches Volk, diese Menschen auch vor Gott zu bringen und für sie zu bitten. Also nicht Aufstand, nicht Kampf gegen die Institution, nicht das Zerschlagen der staatlichen Ordnung ist unser Ziel, sondern ein Ertragen möglichen des Unrechtes und des Herrn willen, und ein intensives Bitten für jeden Menschen, damit er zur Erkenntnis der ewigen Wahrheit kommt. Das ist, wofür wir beten sollen. An diesem Punkt kommt Paulus zu der Frage, auf welcher Grundlage das Gebet der Gemeinde seine Erfüllung erwarten darf. Was ist denn der Grund erhörlichen Gebets? Die Gemeinde darf sich eins machen mit dem Willen Gottes. Das haben wir ja schon gesagt. Ne? Also im Namen Jesu heißt ja auch, sich mit seinem Willen, mit seinem Wesen eins zu machen. Also Jesus ist es, der zählt, und der Willen Gottes ist es, der zählt. Er ist es, um den unser Bitten und Flehen kreisen soll. Und wie lautet der Wille Gottes? Wie lautet der Wille Gottes? Also steht auch im Text drin. Ganz bekannter Vers. Dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, so steht es im Grundtext. Dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Wille Gottes. So kurz kann man das sagen. Und alle Menschen, das sind ziemlich viele, oder? Ja, das sind ja die, die uns angenehm sind, ja, bei denen wir uns freuen würden, sagen, das wäre aber schön, wenn der dann mal später im Himmel mit uns zusammen ist und so, ne? Da würde ich mich drauf freuen, ja, angenehme Menschen. Ja, das sind aber auch die, die uns nicht so angenehm sind. Ja, der rechthaberische Arbeitskollege, der herrische Vorgesetzte, die neugierige Nachbarin, der Nerventod in der Verwandtschaft, gehören auch dazu, zu allen Menschen. Ja, und das sind die, die wir vielleicht schon lange abgeschrieben haben. Der Freund, mit dem ich seit Jahren über den Glauben rede und bei dem sich nichts tut. Der Verwandte, der nur abwinkt, wenn ich nur den Namen Jesus sage. Ja, der Nachbar, der mich vielleicht verspottet, oder der immer mit seinem Jesus. Auch das ist alle Menschen, wo Gott will, dass sie gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Oder eben auch die politisch Oberen, ja, die wir meist gar nicht auf dem Schirm haben. Wer betet denn für Olaf Scholz, dass der sich bekehrt? Welche Hand? Haben wir nicht auf dem Schirm, ja? Die Penner, die Prostituierten, die Verbrecher, die im Gefängnis sitzen, wem auch immer. Alle Menschen, es ist Gottes erklärter Wille, dass sie gerettet werden. Paulus schreibt mal an die Epheser im Kapitel 2, auch ihr wart einmal so. Stimmt doch, oder? Auch ihr wart einmal so. Ihr wart mal so wie die, die Gott nicht kennen. Und was können wir froh sein, dass Gottes erklärter Wille war, dass wir gerettet werden. Ja, und dass uns jemand in den Weg getreten ist und gesagt hat, Mensch, da gibt es Jesus, das Rettung für dich. Wo wären wir heute, wenn das nicht passiert wäre? Und wo könnten all die Menschen sein, die ihn nicht kennen, ja, wenn wir sie im Blick hätten? Ohne diesen Willen Gottes, uns zu retten, wären wir nicht hier, hätten keine Zukunft, keine Ewigkeit zu erwarten. Und Gott möchte das, was wir erlebt haben, dass das auch andere Menschen erleben dürfen. Können wir das bewirken? Eher nicht, oder? Aber wir können es Gott hinlegen. Ja, wir dürfen dafür flehen, persönlich als Gemeinde. Ja, wir können es zum Zentrum unseres Bittens machen, ja, unseres Flehens, unseres Dankens. Das können wir tun. Ja, dass wir das in uns lebendig halten, sondern Herr, das ist doch dein Wille und dafür wollen wir einstehen, das Flehen vor dir und dann auch unser Handeln davon bestimmen lassen und glauben, dass Gott Großes in dieser Hinsicht tun kann. Glauben wir denn das noch, dass Menschen zum Glauben heute kommen können? Horcht mal in euch rein. Sagen, oh, so harter Boden, ja, und die wollen das ja alle gar nicht wissen. Ja, und ich habe so oft mit denen geredet, es ist wie saures Bier, was ich anbiete und keiner will das. Glaube ich das noch, dass Gott das kann, Menschen, ja, zum Glauben zu führen? Das ist meine Frage. Ne? Paulus weist uns auf eine wichtige Wahrheit in dem Text hier hin. Es ist ein Gott und es ist nur ein Mittler zwischen Gott und Mensch, nämlich der Mensch Jesus Christus. Das ist nur ein Gott, das sagt mir, Gott begegnet jedem Menschen mit der gleichen Liebe. Es gibt nicht den einen Gott, der ganz lieb zu den Christen ist und sie streichelt und verhätschelt und den anderen, der voll Zorn auf die Sünder schaut, oder? Es ist ein Gott, der alle Menschen liebt. Es ist kein Gott, der auf Reiche milde herablächelt und die Armen mit seinem Segen knapp hält. Er liebt jeden. Er ist der eine Gott, der jeden Menschen groß, klein, ja, reich, arm, Mann, Frau, schwarz oder weiß und alles dazwischen liebt, ja, und sie bei sich haben möchte, wenn einmal die Ewigkeit beginnt. Und er will, dass sie gerettet werden. Ein Gott für alle Menschen, seiner Liebe. Und das, da kommt es noch auf die Gemeinde ein Stück an, ob wir das widerspiegeln. Ja, wenn Menschen uns sehen als Einzelne und als Gemeinde, sehen sie das, dass diese Liebe Gottes in uns ausgegossen ist, dass es unser Verhältnis miteinander prägt. Deswegen ist dieser Streit so tödlich. Ja, sehen Sie das? Sind Sie damit dann hineingenommen, ja, dass Sie eine Sehnsucht haben, da will ich dazugehören? An der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die Liebe untereinander ist das Kennzeichen, an der die Welt sieht, dass Christus wirklich in uns wohnt. Nicht an der richtigen Erkenntnis, nicht an der richtigen Kleidung, nicht an den richtigen Worten oder was weiß ich, an der Sprache Kanaans oder irgendwas, sondern an der Liebe untereinander. Daran wird die Welt erkennen. Ein bisschen Nachholbedarf, glaube ich. Das darf unser Flehen sein. Und dazu gibt es auch nur den einen Mittler zwischen Gott und Mensch, Denn nur durch Jesus haben wir Zugang zu diesem Vater und Gott und durch niemand sonst, auch die Juden nicht, bei aller Israel-Romantik. Und das gab es eben damals schon bis heute, dass das bestritten wird. Hauptsache, ich habe Gott, Jesus brauche ich nicht. Nein, es gibt nur den einen Mittler und der muss vermittelt werden. Das muss die Welt wissen, dass nur durch Jesus das zu erreichen und zu erleben ist, ja, diese Ewigkeitshoffnung, diese Zukunft. Ja, und das ist angefochten. Und da sollten wir keine Abstriche machen. Ja, Paulus hat uns dieses Evangelium gebracht, deswegen betont er hier nochmal seine apostolische Vollmacht in diesem Abschnitt. Doch daran soll das geprüft werden. Ja, verkündigt ihr Jesus als den Weg zum Vater. Und das soll euer Gebet sein, dass jeder Mensch das erkennt und diesen Weg geht. Durch euer Leben, euer Vorbild und durch euer Wort. Und das ist sicher auch ein Hinweis für uns heute. Ein dritten Aspekt für unser gemeinsames Gebet als Gemeinde, also nach dem Anliegen, nach der Grundlage, nennt Paulus in seinem Brief, und zwar, in welcher Gesinnung wir miteinander vor Gott treten können und zusammenkommen. Ja, in welcher Gesinnung beten wir? Das entfaltet er jetzt eigentlich in den Versen von 8 bis 15, wer also den Text noch vor sich hat, im Kapitel 2, 8 bis 15. Ich habe mich mal da einfach halber auf die Verse 8 bis 10 beschränkt. Ja, ich möchte das Gespräch über die herausfordernden Aussagen in den übrigen Versen nicht ausweichen, möchte aber den Rahmen heute Morgen nicht sprengen. Also wer da mal Lust hat, miteinander zu diskutieren über diese Verse, lade ich ganz im Bibelforum ein, da ist dann Gelegenheit. Aber in diesem Teil, Vers 8 bis 10, entfaltet also Paulus diese Gesinnung, die in uns ist. Man könnte ganz oberflächlich denken, es geht ja also um Gebetshaltungen, ja, also im Grundtext steht dann, ich möchte, dass die Männer mit erhobenen heiligen Händen beten. Ja, also war die Gebetshaltung damals, ja, also im Stehen und so haben die gebetet. Darauf spielt Jesus, Paulus an. Man könnte denken, es geht um Kleiderordnung, ja, dass die Frauen, was weiß ich, da keine auffälligen Kleider tragen sollen und um Lehrbefähigung. Aber eigentlich ist der angesprochene Punkt hier in diesem Abschnitt, wie gehen wir miteinander um und aufeinander ein? Das steckt eigentlich dahinter. Und das knüpft an die Situation im Kapitel 1 an, ab Vers 3, deswegen war ich da vorhin mal drauf eingegangen, also wo es um Streit ging und dass sie die Mitte eigentlich verloren hatten. Ihr erinnert euch vielleicht an die Aussage von Paulus an die Philipper im Kapitel 2, tut nichts aus Eigennutz und eitler Ruhmsucht, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Schon mal gehört? Ja, also Demut, Unterordnung, Einordnung, ja, das sollte unser Miteinander prägen. Das ist ja auch ein Zeichen, ein Signal an die Welt, dass es auch anders geht, als immer nur Krieg und Streit. In der Gemeinde geht es also immer darum, an das Beste für den anderen zu denken. Ich komme also jetzt nicht hierher und sage, Hauptsache ich wäre hier beschenkt, sondern ich komme hierher und sage, wie kann ich die anderen beschenken? Wie kann ich den anderen dienen? Was kann ich denen Gutes tun? Und wenn wir es in der Gemeinde gelernt haben, untereinander, dann können wir es auch nach draußen zu den Menschen, die Gott nicht kennen. Das ist viel herausfordernder oft. Das Beste für den anderen zu wollen. Ja, und in dem ersten Wort an die Männer hier, also mit den dass sie die Hände, heilige Hände erheben sollen, geht es also nicht darum, wie die Gebetshaltung sein sollte, erhobene Hände, sondern um eine Einheit der Herzen und der Stimme vor Gott. Es geht um Einheit. Einheit macht Gebet erhörlich. Der Gegensatz ist Zorn und Streit. Ja, dort war dieses Problem, die hatten also über einen Lehrstreit gehabt und Paulus sagt Timotheus, du hast doch das Evangelium, das ich gelehrt habe, na, als apostolischer Vollmacht, ja, und daran prüfe und dann bringt den Streit zu Ende und dann könnt ihr wieder heilige Hände erheben. Ja, ich will, das ist eine Frage, will ich mit meinem Bruder, mit meiner Schwester im Frieden sein und versöhnt vor Gott stehen? Das ist eine Voraussetzung für erhörliches Gebet. Ja, dieses Wollen um Einheit und Frieden. Es wird immer mal Reibungspunkte geben. Es wird immer mal so Flächen geben, ja, wo man unterschiedlicher Meinung ist. Wie geht man damit um? Ja, habe ich eine Sehnsucht nach Frieden, nach Vergebung, nach Barmherzigkeit füreinander? Dass hier die Männer angesprochen sind, das hängt also damit zusammen, dass die damals die Lehrverantwortung hatten. Ja, das gilt aber ja für alle in der Gemeinde. Dieser Wille zum Frieden, heilige Hände zu erheben, heißt ja auch, heilig ist ja, heißt ja Verbindung zu Gott zu haben, ja, in seinem Wesen, in seinem Willen zu sein. Und das hat eben nichts damit zu tun, dem anderen einen reinzudrücken und hintenrum einen mitzugeben, ja, und zu sagen, nee, ich will das nicht. Sondern heilige Hände heißt, auf den Willen Gottes, ja, einzugehen, diesen Frieden zu wollen und das Miteinander auch zu fördern. Versöhnung ist göttliches Wollen und Versöhnung ist also Voraussetzung für erhörliches Gebet. Erinnert euch vielleicht an die Aussage Jesu, als er erzählt, also dieses Gleichnis von dem, der zum Altar gehen will, ja, und noch was gegen seinen Bruder hat. Da sagt also Jesus, geh erst hin und klär das mit deinem Bruder, bevor du zu Gott kommst. Erinnert ihr euch vielleicht? Das geht in diese Richtung. Und das steht auch hinter der Anweisung an die Frauen zu ihrer Kleidung. Ja, wundert man sich vielleicht, was soll das jetzt hier? Was soll das heute Morgen in diesem Gottesdienst? Ja, im Kapitel, im Vers 9 und 10. Frauen sollen also da auf die Kleidung achten und so. Also Paulus ist nicht gegen schmucke Kleidung oder ein schönes Zopfband. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern was hier gemeint ist, da geht es darum, dass in der Gemeinde keine sozialen Unterschiede zelebriert werden sollen. Wir wissen also aus der Gemeinde in Ephesus, dass da offensichtlich Mitglieder des Kaiserhauses Mitglied waren. Ja, also die Verkündigung war also bis ins Kaiserhaus hinein. Es gab also Leute, die dort Christen geworden sind, dort zur Gemeinde in Ephesus gehörten. Reiche Leute, vornehme Leute, wichtige Leute. Und es gab aber eben auch Sklaven, kleine Handwerker, Hafenarbeiter in dieser Gemeinde. Ja, wie kommen die jetzt zusammen? Ja, wie geht man da miteinander um? Lass ich es raushängen, dass ich reich bin, dass ich es kann. Ja, mich mit Schmuck zu behängen und zu sagen, guck mal, was ich bin und was ich kann. Oder nehme ich Rücksicht auf den anderen, der sich nicht mal die Schnürsenkel leisten kann. Ja, und halt mich da zurück und sag, du bist genauso viel wert wie ich. Das steckt da dahinter, hinter dieser Anweisung, ja, dass sie sich nicht aufbrezeln sollen, bloß um zu zeigen, dass sie es können. Das Aufeinanderachten. Achso, ja, das wollte ich noch sagen, wir kennen das Problem ja aus Korinth, ja, also wo dann Paulus auch sagt, die Reichen, die hauen sich den ganzen Tag da miteinander den Bauch voll und feiern Feste. Und wenn die Armen dann abends kommen, ne, dann sind die anderen gar nicht mehr fähig, irgendwas miteinander da zu machen. Das ist verachtend. Ja, und bei euch kann man das Abendmahl nicht feiern, weil ihr so lieblos zueinander seid. Ja, das ist dasselbe Problem, was dahinter steht. Ja, wenn wir miteinander konkurrieren sollen, dann im Gutes tun. Das sagt Paulus. Ja. Also da ja, die zu den Armen zu gehen, Hilfe zu leisten und sowas. Ja, da kann man schon mal gucken, dass man der Beste ist. Das Aufeinanderachten, das sich einordnen, das liebevolle Miteinander, das soll in der Gemeinde Standard sein. Das ist eine Voraussetzung für das Miteinander, ja, dass auch das Gebet vor Gott erhörlich ist, dass wir eine Einheit sind, dass wir ein Miteinander haben, ja, dass Gott gemäß ist, dass seinem Willen entspricht, seinem Wesen entspricht. Ja, wir sind alle gerettet durch den einen, ob arm oder reich, ob Mann oder Frau, ob klug oder ausbaufähig. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Wir alle haben es nötig, Vergebung von Gott zu haben, neues Leben zu empfangen. Und wir haben es empfangen, das macht uns eins und das darf in unserem Miteinander eine Rolle spielen. Soll denn unser Miteinander eine Rolle spielen? Ja, dass wir da aufeinander eingehen, achten und miteinander liebevolle Gemeinschaft. Das wirkt auch nach außen und das macht Gebet, Gemeindegebet erhörlich. Paulus erinnert uns daran, dass das vor Gott angenehm ist, ja, wenn wir ihn aus dieser Gesinnung heraus gemeinsam bitten und anbeten und vor ihm stehen. mit der inneren Einstellung, wir wollen gern das, was du willst, nämlich, dass alle Menschen gerettet werden. Ja, wie gesagt, manche wissen das und feixen jetzt vielleicht, aber mir ist dieser Bericht aus der Apostelgeschichte 4 so wichtig. Ja, es gäbe so vieles, für das die Urgemeinde hätte bitten können. Ja, da ging es um Verfolgung, was weiß ich. Und um was bitten sie? Sie bitten, Herr, gib uns Freimut, damit wir dein Evangelium verkündigen dürfen gegen alle Umstände. Das war ihnen wichtig. Nichts anderes. Und dann bebte die Erde, ja, und es geschahen Zeichen und Wunder, weil sie da im Willen Gottes sich bewegten. Wir wollen, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, denn das ist das, was Gott will, unser Herr will und für das er uns berufen hat, das auch weiterzugeben. Auf diesen Weg dürfen wir uns gerne machen. Ich hoffe, ihr seid dabei, ja, dass wir uns damit auseinandersetzen. Sagen, was steht da auch manchmal dagegen in uns? Ja, wie können wir da hineinkommen? Und da lade ich euch ein, dabei zu sein. Amen.